Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele von euch arbeiten, haben eine Arbeitsstelle, arbeiten in einer Institution, einer Firma. Und es ist vom großen Vorteil, wenn man sich mit dieser Firma, mit dem, wo man ist, identifizieren kann. Das gilt übrigens genauso für die Familie, das gilt genauso für einen Sportverein und das gilt auch für eine christliche Gemeinde. Denn wenn man sich damit nicht identifiziert, wenn man sich nicht mit der Vision, Philosophie einer Firma oder einer Gemeinde identifiziert oder gemeinsam als Eheleute nicht mit dem, was man will, was man sein will als Ehe, dann wird es schwierig. Dann wird das nur Mühe. Und diese Folie, das Bild kennt ihr schon. Auf die Vision kommt es an. Und auf diesem Bild haben wir, wenn ihr das nicht so gut sehen könnt, dann erkläre ich kurz, drei Menschen, die arbeiten. Der eine hier, der ganz links von euch, er schwitzt, müht sich furchtbar und sagt, ich behaue einen Stein. Er beschäftigt sich nur mit einem Stein nach dem anderen. Ein Tag vergeht, noch ein Tag, alles Mühe und vielleicht sinnlos. Der andere, er ist schon besser drauf. Er sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und das macht ihm schon Freude. Aber der dritte, der ist richtig gut drauf. Der freut sich und er sagt, ich baue eine Kathedrale. Er hat ein großes Ziel und das motiviert ihn. Und wisst ihr was? Genauso ist es mit uns in allen unseren Lebensbereichen. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen ein Ziel. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben als Gemeinde eine Vision. Wir wollen eine Gemeinde nicht nur für uns sein, sondern für andere. Innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Für andere Menschen. Eine Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, hat Bonhoeffer gesagt. Und wir als Gemeinde haben von der Bibel oder aus der Bibel verschiedene Ziele abgeleitet. Und mit diesen Zielen werden wir uns jetzt befassen. Und diese fünf Ziele heißen Anbetung, das ist unser heutiges Thema. Dann ist das die Gemeinschaft, die Jüngerschaft, ein schwieriges Wort, da müsst ihr kommen, wenn es um dieses Thema geht, Dienst und Evangelisation. Alle Begriffe werden erklärt. Es kommt noch besser. Am kommenden Samstag, den 2. Februar, haben wir einen Einführungskurs. In diesem Einführungskurs, und das ist das Tolle daran, sprechen wir über die Gemeinde hier, über die Vision der Gemeinde, ihre Ziele, wie die Gemeinde entstanden ist, wie hat sie sich entwickelt, wie ist sie strukturiert, wie läuft der Hase in der Gemeinde, sagen wir mal so ganz platt. Und am Ende, man kann jederzeit sich melden und Fragen stellen und wir kommen ins Gespräch darüber. Und am Ende bekommt jeder eine Mappe, in der er zu Hause blättern und darüber meditieren kann, sich vielleicht noch erinnern und das ist ganz toll. Wir sprechen auch über die Werte, die unsere Gemeinde prägen, was uns wertvoll ist in dieser Gemeinde. Dass wir eine liebevolle Gemeinde sein möchten. Eine herzliche, einladende, eine offene Gemeinde und auch eine Gemeinde, der es auch Freude macht, für andere da zu sein. Also Samstag, 14 Uhr. Das geht bis 17 Uhr. Das ist nicht nur für die, die sich für die Gemeinde interessieren oder einmal bei uns Mitglieder werden wollen. Das ist auch für die alten Hasen in der Gemeinde. Und ich sage euch schon jetzt, ihr werdet blaue Wunder erleben. Und sagen, das haben schon viele vorher gesagt, das wusste ich gar nicht. Das ist faszinierend. So, genug Werbung, kommen wir jetzt hier zu unserem Thema heute. Aber war gut mit der Werbung, oder? Okay, gut. Eine kleine Folie, hier steht, wenn du von innen nicht brennst, kannst du von außen nicht leuchten. Viktor Klassen hat das gesagt. Da ist was Wahres dran. Die Ausstrahlung eines Menschen kommt von innen, in jeder Hinsicht, in seiner Persönlichkeit, auch als Christ. Gott liebt die Anbetung. Ich habe zu Beginn einen Text aus der Offenbarung. Johannes Offenbarung, für diejenigen, die sich in der Bibel nicht auskennen, das ist das allerletzte Buch in der Bibel, ganz rechts, wenn es auf Deutsch ist. Denn unsere Freunde aus Iran, die haben das in Farsi, das ist ganz links. Aber wir sprechen jetzt von einer deutschen Bibel, ganz rechts. Das ist die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Dort lesen wir im Kapitel 4, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und nun bitten wir dich, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich hinter dein Wort gehe. Und dass wir alle uns hinter dein Wort stellen und dein Wort im Vordergrund steht und durch deinen Heiligen Geist lebendig wird, damit wir all die Gedanken loswerden, die uns daran hindern, auf dich zu hören und damit du sprechen kannst, damit du in deiner Wahrheit unser Leben belebst. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben es gelesen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles auf ihr lebt. Also auch wir, auch du und ich. Das bedeutet, wir sind alle von Gott gewollt. Es gibt keinen unter uns, der ein Zufall wäre, ein Versehen. Wir sind von Gott gewollt, auch wenn wir von Menschen nicht gewollt wären. Sogar von eigenen Eltern. Von Gott sind wir gewollt. Er hat Ja zu uns gesagt. Und er hat mit unserem Leben etwas vor. Und er hat auch mit uns als Gemeinde etwas vor. Er hat einen Plan für unser Leben. Und er möchte, dass unser Leben nicht ziellos verläuft, sondern dass wir eine Vision haben. Und dass wir Ziele haben in unserem Leben. Und das möchte er auch für uns als Gemeinde. Es gibt ein Wort, das heute schon ein paar Mal gefallen ist, Anbetung. Manchmal wird das Wort als Synonym mit Lobpreis verwendet. Anbeten. Einen Menschen anbeten, das ist eine ganz nette Geschichte, und Gott anbeten. Ihm einfach zu sagen, wie toll, wie wunderbar er ist. Und wir können uns ein Leben ohne ihn oder ohne sie, im Menschlichen da, und ohne Gott als Gott nicht mehr vorstellen. Und wir sind so überwältigt von ihm. Und das müssen wir ihm immer wieder sagen. Woran besteht das, diese Anbetung? Was Gott angeht, meine ich jetzt. Woran denkt ihr, wenn ihr an Anbetung, was fällt euch ein, wenn ihr an Anbetung denkt? Ihr könnt euch melden. Wir sind in der Schule einfach so. Woran? Leben. Sehr gut. Gott die Ehre geben. Was noch? Strahlendes Licht. Die Laterne da. Was noch? Liebe. Grüße Gottes. Was noch? Vergebung. Schön. Herrlichkeit. Heiligkeit. Dank. Weiter, weiter. Dass Jesus keine Fehler macht. Gut. Gnade, Abhängigkeit. Von Gott ab. Barmherzigkeit. Ja. Dass wir vor Gottes Thron treten dürfen. Also ich habe hier alles schon von vorne verstanden eigentlich. Ihr seid nicht in die Falle getappt, die ich euch stellen wollte. Wunderbar. Denn normalerweise denken viele, wenn sie von Anbetung, Lobpreis sprechen, an bestimmte Dinge. Vielleicht an Gebetshaltung, wie man sich verhält, wenn man betet. So, im Knien, im Stehen, im Sitzen, vor Gott liegen, Hände hoch, runter. Ja, oder aber denkt man an bestimmte Lieder und sagt, das sind Anbetungslieder, die anderen nicht. Es gibt viele Dinge, die damit identifiziert werden, aber das Richtige ist das, was ihr alle gesagt habt. Wer Gott ist, was Gott ausmacht, das ist Anbetung. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere, die Lieder, die Haltung, in der wir beten, ist, sage ich mal, gehört dazu, aber ist nicht auf der ersten Stelle. Zu diesem Thema, Gott liebt die Anbetung, drei Dinge. Anbetung bedeutet Gott suchen und sich an ihm orientieren. Anbetung heißt, in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen, und Anbetung, Gaben und Fähigkeiten, die wir bekommen haben, für Gott einsetzen. Kommen wir zu dem ersten Punkt. Anbetung bedeutet, dass wir Gott bewusst suchen und nach seinen Maßstäben, nach dem, was er uns gegeben hat und was er ist, uns orientieren. Das ist etwas, was wir bewusst tun. Bewusst bedeutet, ich will das auch. Und es ist mir ganz klar, was ich jetzt tue, dass ich Gott sage, du bist wunderbar, du bist barmherzig. Und dass ich ganz bewusst mich hinsetze, aufstehe oder hinknie, die Hände zusammenfalte, Augen auf oder zu, Hand, beide Hände, Arme hochhebe und Gott das sage, weil das meine persönliche Empfindung jetzt widerspiegelt. Ich bin niedergeschlagen, Gott hat mich aufgerichtet, und dann stehe ich auf und sage, Gott, vielen Dank dafür. Das ist individuell. Ich versuche mich nach Gott zu richten, nach dem, was er ist. Anbetung ist kein religiöser Rauschzustand. Eine Art Ekstase, in der wir fallen. Und wisst ihr was? Man kann Christen so manipulieren, sage ich das ganz negativ, oder so anleiten, dass sie in eine Art Ekstase auch verfallen. Es gibt schlimmere Ekstasen, möchte ich erstmal so sagen, aber das ist nicht das Hauptsächliche bei Anbetung. Ich will Gott bewusst und immer wieder lieben und ehren. Ich will auch sein Wort ernst nehmen. Ich möchte auch die Maßstäbe, die er uns gegeben hat, ernst nehmen. Und ich will mich auf ihn ausrichten, mich auf ihn konzentrieren. Als wir über unsere Gemeindevision, unsere Werte gesprochen haben, unsere Gemeindeziele, dann haben wir auch diesen Text, Bibeltext gehabt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist einer der schönsten Texte, die beschreiben, wie wir Gott anbeten können. Das sind nicht nur unsere Worte. Was sollten dann die Leute haben, die gar nicht sprechen können? Schon gar nicht laut. Was sollen die Leute machen, die vielleicht nicht so gut formulieren können? Mit meinem ganzen Sein bete ich Gott an. Und das kann jeder. Jung und alt, krank und gesund. Ja, ich verkneife ihm weitere Ausführungen, aber gibt's ganze Palette davon. Ganz, ganz bunt und schillernd vielleicht. Und ich möchte sagen, das fällt uns nicht immer leicht, das bewusst zu machen, sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Leicht fällt uns was anderes. Ausschweifen, immer wieder an was anderes denken, und gerade in unserer Welt, wo wir mit voll Smartphones und anderen Geschichten unterwegs sind, da werden wir ständig abgelenkt oder wir müssen ständig an was anderes denken, weil ich gerade eine Nachricht auf Smartphone gelesen habe oder ein Bild gesehen habe. Wir können das auch in der Familie. Ihr sitzt an einem Esstisch und ihr fangt an zu essen und auf einmal fragt eins der Kinder, haben wir schon gebetet? Der Vater, ich glaube nicht. Die Mutter sagt, weiß ich nicht. Haben wir eigentlich schon gebetet? Wie oft beten wir? Die haben vielleicht schon gebetet, haben es aber vergessen, weil sie das nicht bewusst gemacht haben. Wie oft beten wir und tun wir das unbewusst und verbreiten damit nur heiße Luft? Alle Gebete können zu Routine werden, zu etwas, was nichts mehr sagt. Das bewusste Gebet heißt, ich bin dabei. Und eine der größten Herausforderungen, für mich zumindest, ist, das Vaterunser-Gebet ganz bewusst zu sprechen. Probiert das heute zu Hause. Das ist nicht einfach. Wie oft sind wir mit unseren Gedanken einfach woanders? Das sind auch andere Faktoren, die uns dabei stören können. Ich glaube, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal erzählt. Da habe ich einmal eine ältere Dame im Altenheim besucht. Ja, sie hieß Lisbeth und wir haben geredet, miteinander gebetet. Und diese Frau hat Gott sehr, sehr geliebt. Und dann fing sie an zu beten. Es war so wohltuend. Im Zimmer war so warm. Ich saß in einem Sessel und auf einmal bin ich weg, eingeschlafen. Und dann schrecke ich auf und höre Amen. Ja, wie lange hat sie gebetet? Habe ich auf die Uhr geschaut? 10 Minuten. Ja, das kann auch passieren. Wobei, ich würde das schon in den Bereich des Schlafes von den Seligen einordnen. Ja. Also, ich finde es viel schlimmere Dinge, dass es viel schlimmere Dinge gibt auf der Welt, als wenn einer während der Gebetsgemeinschaft einnickt. Oder sogar wenn er meine Predigt gerade jetzt, aber jetzt gerade sehe ich keinen, sonst merke ich das. Okay. Ja. Abschweifen ist leicht. Sich auf Gott konzentrieren ist schwer. Gott bewusst Aufmerksamkeit schenken, das ist das. Aber wo führt unsere Liebe hin, wenn sie nur die Einbahnstraße wäre? Psalm 139, dort lesen wir, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Der größte Ausdruck der Liebe Gottes zu mir und zu dir, zu uns, ist seine Aufmerksamkeit. Er ist immer da. Und zwar nicht als Bedrohung, der große Bruder und beobachtet uns ständig. Nein, er ist überall da. Wir sind nie alleine. Einer steht uns zur Seite. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Wir müssen uns nie alleine fühlen. Auch wenn uns alle Menschen verlassen würden, er ist immer da. Und er kennt mich. Ich muss nicht mir 100-mal überlegen, wie sage ich das denn Gott? Was ich gerade getan oder gesagt habe oder wie es mir geht. Brauchen wir nicht viele Worte. Er ist immer da. Wie oft habe ich Männer klagen hören, meine Frau beschwert sich ständig und meint, ich würde sie nicht lieben. Dabei, ich tue alles für sie. Ich arbeite, ich schaffe das Geld heran, tue alles, um ihr Leben zu erleichtern. Sie nimmt das aber nicht wahr. Hat die Frau recht? Ja. Warum? Der tut das zwar alles, aber was er ihr nicht schenkt, ist die Aufmerksamkeit. Ganz, ganz genau. Eine bewusste Aufmerksamkeit. Schatz, schau mir in die Augen und dass man miteinander redet. Ja, schau mir in die Augen, dass man Zeit sich für den anderen nimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich bin mit so vielen Sachen beschäftigt. Ich koche immer auf verschiedenen Kochplatten. Und da ist fast fertig, hier fängt es erstmal an. Und da habe ich schon Produkte im Kopf oder wo auch immer, was ich gerne machen würde. Und dabei, seitdem unsere Kinder nicht mehr zu Hause ist, kann ich schon vergessen, dass ich von den Kindern nicht so in Anspruch genommen werde, dass sie da stehen und sich melden, Papa, und was wollen. Meine Frau ist da. Und ich ertappe mich dabei, dass ich mich einfach am Riemen reißen muss. Wolltest du zu mir? Komm. Das ist auch Liebe, ja? Vielen Dank, ja? Wunderbar. Also, mehr Aufmerksamkeit, sich Zeit für anderen nehmen, jemand bewusst nehmen, einen Menschen. Das Gleiche gilt auch für Gott. Gott schenkt uns diese Aufmerksamkeit, ob ich gehe oder liege. Du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Wir wurden heute schon gefragt, ob wir uns an unsere erste Liebe erinnern können. Das finde ich immer total interessant. Also, ich sage euch, ihr wollt das gar nicht hören, wie ich mich verhalten habe, aber das war krass. Ich konnte an nichts anderes denken. Schon nach dem Aufwachen wusste ich Bescheid, ja. Und es war einfach so. Und viele verrückte Geschichten finde ich heute lustig, aber ich will das nicht missen, was ich alles gesagt und getan habe. So war ich einfach drauf. Und das gehört dazu. Ähnlich kann man das auf Gott übertragen. Gott vor Augen haben. Er ist derjenige, der mir seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Und er möchte gerne und freut sich darüber, wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit und Liebe zurückschenken. Unsere Liebe, die zwischenmenschliche, kann erkalten. Aber auch unsere Liebe zu Gott erkaltet, wenn wir uns darin nicht üben, wenn wir das nicht pflegen. Das geht viel schneller, als wir denken. Und das kann auch passieren in unserer Gottesbeziehung, dass wir Gott irgendwann nichts zu sagen haben oder wir empfinden nicht viel, wenn wir an Gott denken. Wie viele Menschen sitzen in Kirchenbänken und in Kirchen überhaupt und empfinden da nichts Großartiges? Vielleicht kommt eine Erinnerung aus der Kindheit, wenn ein Lied gesungen wird von 1670. Ja, okay, gut, das war ein böser Scherz. Aber irgendein Lied, das wir schon als Kinder oder Jugendliche in der Kirche gesungen haben. Nein, das ist einfach so. Es kann alles erkalten. Unsere Liebe zu Gott auch. Da fragt man sich, wo ist diese Liebe geblieben? Die gute Nachricht ist aber, dass Liebe, die zwischenmenschliche, aber auch unsere Liebe zu Gott, sie kann wieder aufblühen, zum Glühen gebracht werden, aufleben. Und dass wir aber gewollt werden, das geht nicht automatisch. Kommt nicht einer und drückt auf einen Knopf, sondern das hängt mit unserem Willen zusammen, mit unserem Bewusstsein. Unsere Gottesdienste, unsere Bibelstunden, unsere Chorproben, Seniorenkreis oder was auch immer, wären nur eine lästige Pflicht, wenn wir nicht wollen, dass uns Gott dabei berührt. Wenn wir nicht dorthin gehen, so wie heute zum Gottesdienst, und nicht erwarten, dass Gott uns anspricht, berührt, dann passiert gar nichts. Dann haben wir vielleicht noch einen guten Kaffee getrunken hinterher und mit jemandem gequatscht. Aber ansonsten, das war's. Unsere Erwartungen, ganz bewusst. Ich gehe, weil ich erwarte, dass Gott mich mit seiner Liebe packt, richtig, ja? Dass meine Liebe reanimiert wird oder erfrischt oder weitergebracht. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, uns auf Gott immer wieder zu konzentrieren. Und dazu fordert uns Gott sogar auf, so wie hier im Römerbrief: Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Es ist ein Prozess. Und das ist nicht so, dass es einmal passiert ist vor 35 Jahren, als wir zum Glauben an Gott, an Jesus Christus gekommen sind. Das muss immer wieder passieren. Ein Christ muss sich immer wieder neu erfinden, damit er lebt. Eine Gemeinde muss sich immer wieder neu erfinden, neue Formen suchen, Ausdrucksformen für ihre Liebe zu Gott, damit sie lebt. Ansonsten existiert sie nicht. Orientiert euch nicht am Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das wird nie zu Ende sein. Lasst euch, das bedeutet, wir brauchen das und wir sollen das von Gott erwarten, erbeten, uns einfach öffnen, dass Gott das auch machen darf. Er zwingt uns nicht dazu. Freiwilligkeit ist hier. Wollen wir das ständige sich ablenken lassen eintauschen in eine ganz neue, bewusste Konzentration auf Gott, auf seine Liebe, dass wir das einüben als Programm. Ich versuche das jetzt demnächst ab heute einzuüben, jeden Tag. Wie kann man das machen? sich Freiräume schaffen, wo ich mich einfach hinsetze und sage, Gott, ich bin da. Hallo, guten Morgen. Gott, was hast du mir zu sagen? Ich habe Folgendes auf dem Herzen. Mich erwartet heute ein Arztbesuch und ich habe schon Angst davor. Oder was auch immer aktuell ist. Wir sind für Gott da und wir hören. Und wir legen das vor Gottes Füße. Das ist, sage ich mal so, nicht furchtbar kompliziert. Wir machen uns das kompliziert und deshalb hält uns das davon ab, dass wir das überhaupt tun. Man nannte es früher und nennt heute auch noch stille Zeit. Ob das morgens ist, ich würde sogar empfehlen, mehrmals am Tag. Kürzere Zeiten, aber bewusst tun. Oder die Bibel aufklappen und einen Satz lesen. Man kann das programmatisch machen und einfach durchgehen, bestimmte Bücher aus der Bibel lesen. Man kann aber sagen, ich lasse mich überraschen. Da gibt's auch Überraschungen dabei, manchmal unangenehme vielleicht auf den ersten Blick. Man kann es auch so tun. Aber da ist Leben drinne, da ist die Erwartung da, da tut einer was, erwartet etwas von Gott. Also herzliche Einladung, das so oder ähnlich zu tun. Also bewusst suchen und sich nach Gott, nach seinen Maßstäben orientieren. Das zweite, Anbetung bedeutet in einer Beziehung zu Gott stehen. In einer lebendigen Beziehung. Stell dir vor dir sitzt ein Mensch mit einer ganz schwierigen Vergangenheit. Der Vater hat zu ihm gesagt, Junge, du bist ein Versager. Der hat nie zu ihm gesagt, Junge, ich hab dich lieb. Du bist mir so wertvoll. Stattdessen wurde er regelmäßig verprügelt. Er hat eine total gestörte Beziehung zum Vater. Er wurde so oft geschlagen, über Liebe wurde er zu Hause nie geredet. Und deshalb, wenn er nur das Gebet Vater unser hört, dann klingelt es bei ihm ganz, ganz negativ. Dieses Ich liebe dich ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das als Eheleute in der Familie gegenseitig sagen. Es ist nicht selbstverständlich. Wir können und sollen nicht davon ausgehen, dass der andere das weiß, weil ich ihm eine schöne Suppe gekocht habe oder weil ich da auf mein Konto ganze Stange Geld überwiesen bekommen habe für die Überstunden, die ich gemacht habe. Das mag ein Ausdruck der Liebe sein, dass ich mich um meine Frau, meinen Mann oder Familie kümmere. Aber wenn das Ich liebe dich nicht über unsere Lippen kommt, weil man es vielleicht als sentimental oder als peinlich empfinden oder das etwas nur für Weicheier, dann ist es schlecht. Alle, das Besondere ist, alle sehnen sich danach, dass ihnen das gesagt wird. Alle. Auch wenn einer hier sitzen würde, der was anderes behauptet. Wir sind in diesem gesellschaftlichen Klima aufgewachsen. Vielleicht unsere familiäre Prägung war so. Wie um alles Welt können wir Gott sagen, dass wir ihn lieben, wenn wir dasselbe nie gehört haben und auch keinem gesagt haben. Dann muss man vielleicht ganz von vorne anfangen. Und wir können uns dabei, und das ist die gute Nachricht, gegenseitig helfen. Wir können auch beten lernen von anderen. Einfach sich hinsetzen, ein anderer betet, und wir baden da drin einfach. Wir inhalieren das. Kannst du noch einmal beten? Ah ja. Oder in einer Gebetsgemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, einfach diesen ganzen Föhn der Gebete aufnehmen und wie ein Adler fliegen und sich treiben lassen. Wir müssen nicht immer furchtbar viele Worte sagen und es kennen von Anfang an. Und das zweite Gute ist, dieses Ich liebe dich, das wir Gott sagen sollten, Gott ist immer schneller als wir. Gott kommt uns immer zuvor. Gott schaut sich dich an und sagt, Egon, ich hab dich lieb. Oder Axel, ich hab dich lieb. Nancy, ich hab dich sowas von lieb. Und er würde hier durch die Reihe gehen und alle Namen nennen. Ich hab dich lieb. Das sagt, das tut er. Und das hat er gesagt, bevor wir es gesagt haben. Davon lesen wir in der Bibel. Wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er hat das nicht nur, sagt das nicht nur mit Worten. Er hat uns das bewiesen. Er ist volles Risiko eingegangen. Und er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Er hat gesagt, ich liebe euch, ohne die Garantie dafür zu haben, dass wir das erwidern. Aber er freut sich, wenn wir ihm das sagen. Gott liebt die Anbetung. Er freut sich darüber, wenn wir ihm das sagen. Und das wiederum beflügelt uns. Ich liebe dich. Hast du schon zu Gott gesagt, ich liebe dich? Wie oft sagst du das überhaupt? Ganz einfach. Ohne sechs Kommas dazwischen. Ganz kurz und knapp. Ich liebe dich, Gott. Gott sagt, ich höre es gerne. Und zwar immer wieder. Genauso wie meine Frau es gerne hört, wenn ich ihr das sage, ob das vor dem Mittagessen, währenddessen und danach. Die Bibel sagt, er ist unser Bräutigam, Christus, und wir sind seine Braut. Unsere Geschichte ist keine sterile Geschichte, sondern eine Romanze, eine ewige Romanze mit Gott. Unser Leben mit Gott ist so eine ewige Romanze, wo immer wieder wir das von Gott hören und empfinden. Er sagt, er liebt mich. Er gibt mir das zu verstehen. Er gibt Beweise dafür, liefert Beweise dafür. Auf der anderen Seite, er freut sich, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn lieben und dass wir nach seinen Maßstäben auch leben. Jesus liebt jeden von uns. Und das zählt alleine. Im Buch Hosea lesen wir auch, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott will geliebt werden in erster Linie und nicht, dass wir uns einfach zum Tode ackern für ihn. Er will geliebt werden. Zum Ackern kommen wir gleich. Es ist einfach. Wenn du morgen aufstehst, kannst du beten, Herr, bei allem, was ich heute tun, was alles heute geschehen soll, am Ende dieses Tages möchte ich dich ein Stückchen mehr kennengelernt und dich ein bisschen mehr geliebt haben. Einfaches Gebet, oder? Ich möchte einfach die Gewissheit haben, ich habe dich ein Stückchen mehr geliebt als gestern. Und das wünsche ich uns allen, dass es passiert. Egal, was wir an einem Tag fertiggebracht haben. Egal, ob manche Träume vielleicht geplatzt sind, manche Pläne nicht in Erfüllung gehen konnten. Und egal, wie es uns ging, dass wir Gott sagen könnten, und ich habe das Gefühl, ich habe dich ein Stückchen mehr geliebt. Auch in meiner Niederlage. Und dann wirst du überrascht sein, was du mit Gott in deinem Leben erfahren wirst, wenn du so mit ihm rechnest, wenn du dich ihm so auslieferst, zur Verfügung stellst, mit allem, was passiert, möchte ich dich ein Stückchen mehr geliebt haben. Und das ist der Grund, weshalb unsere Herzen schlagen. Das Ziel deines Lebens ist, Gott lieben zu lernen. Und das Ziel unserer Gemeinde ist, Gott immer mehr lieben zu lernen. Und ihm das auch sagen. Ein praktischer Hinweis: Fange bewusst damit an, Gott unaufgefordert Danke zu sagen. Dass du überhaupt aufgewacht bist, dass die Zahnschmerzen aufgehört haben vielleicht und dass du noch atmen kannst und für das, was du schon erlebt hast mit Gott. Alles, was du siehst, ist ein Geschenk Gottes und es ist gar nicht selbstverständlich. Der Strom aus der Dose ist auch nicht selbstverständlich. Das denken nur wir hier in Deutschland. Das Wasser, das wir trinken können, ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir das beste Wasser auf der Welt haben, im Wasserhahn. Ja. Und auch die Heizung und die Wärme, die wir haben, das ist alles nicht selbstverständlich. Gott kennen und lieben lernen bedeutet, ihn anbeten und ihm danken für alles. Und ihn so anbeten, wie er ist, für seine Qualitäten. Was hindert uns daran, uns diesem großen Herrn und Gott auszuliefern, zur Verfügung zu stellen, ganz und gar? Vielleicht trauen wir uns nicht. Vielleicht haben wir Angst davor, er würde uns was, ein Stück von dem, was uns jetzt ausmacht, wegnehmen, rauben. Mach dir bewusst, dass Gott dich liebt. Bis in die kleinsten Dinge in deinem Leben. Er gab seinen Sohn aus Liebe für dich, für mich, für uns alle. Wenn wir das begreifen, können wir gar nicht anders, als ihm zu sagen, Gott, ich bete dich an, weil du mich so liebst. Ich liebe dich zurück. Gott bewusst suchen und sich an ihm orientieren. Anbeten heißt, in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen. Und ganz kurz noch das Letzte. Anbetung, unsere Gaben und Fähigkeiten für Gott einsetzen. Da sind wir gleich bei dem Thema Ackern. Es gibt eine Unabhängigkeit von der Meinung und der Umgangsweise anderer. Wir begegnen ab und zu Menschen, die darin leben. Menschen, die eine Aussage aus der Bibel ausprobiert haben und dabei festgestellt haben, dass es geht. Im Kolosserbrief lesen wir, denk bei all dem daran, also bei allem, was du tust, dass ihr für Gott und nicht für Menschen arbeitet. Dass ihr für Gott und nicht für Menschen arbeitet. Diese Aussage, wenn wir das beherzigen, kann unser aller Leben verändern. Du kochst zu Hause. Ich nehme einen Mann einfach als Beispiel. Nicht, dass ich denke, dass nur Frauen kochen. Auch wenn das bei uns anders ist zu Hause, aber ich werde mich ändern. Ja. Bessern. Ja. Also du kochst beispielsweise. Denk bitte nicht gleich daran, Mensch, ich mache das für den, für ihn, für die Familie und was sie sagen werden. Vielleicht wird er schon wieder meckern und ich tue es für Gott in erster Linie. Okay? Das ist schon eine ganz, ganz große Entlastung. Wenn du auf deinem Arbeitsplatz etwas tust und hast einen ganz, sage ich mal, anspruchsvollen, in Anspruch nehmenden, vielleicht etwas verquerten Chef, der dir ständig auf die Nerven geht, dann denk nicht in erster Linie daran, weil das zerwürmt dich, macht dich kaputt, sondern ich tue das in erster Linie für Gott. Überall, wenn wir was tun, auch hier in der Gemeinde. Thomas, wenn du da hinten sitzt und jetzt aufpasst, dass alles stimmt und man mich und andere hier hören kann, denkt in erster Linie daran, ich tue das vor allem für Gott. Und nicht daran, dass es ab und zu welche gibt, die da nach dem Gottesdienst kommen und dir vielleicht nicht schöne Worte sagen, weil sie an einer Stelle was nicht gehört haben, es lag aber vielleicht an ihrem Hörgerät. Gut, das gilt für alles, was wir in der Gemeinde tun. Wir tun das in erster Linie für Gott. Ich predige in erster Linie auch für Gott. Ich habe vorher gebetet und Gott darum gebeten, dass er mich hinter sein Wort stellt. Dass er spricht, dass er uns erreicht und nicht ich. Also denkt bei all dem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Und das ist die Liebe. Und das ist die Anbetung. Das ist Anbetung, die Gott liebt. Eine solche Anbetung. Alles, was wir tun, tun wir in erster Linie für ihn. Und das verändert unser Leben. Das entspannt. Das macht uns frei vor Angst, vor den Menschen, was sie dazu sagen. Ich gebe mein Bestes. Gott erwartet von uns nicht mehr, als wir geben können. Er will, dass es exzellent ist. Das heißt, ich mache das so gut wie möglich. Das ist es. Überall. Auch in der Schule. Mehr erwartet er nicht. Er überfordert uns nicht. Das tun Menschen, aber nicht Gott. Wir sind nicht der Menschenknechte, sondern freie Kinder Gottes. Schluss mit Minderwertigkeitsgedanken. unser Dienst, unser Leben bekommt einen ganz großen Glanz. Und dieser Glanz ist nicht von dieser Welt, sondern von Gott. Und das ist Anbetung, in einer solchen Haltung zu leben. Zusammenfassend, Anbetung, wie können wir Gott anbeten? Gott suchen und sich an ihm orientieren. In einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen, ganz bewusst. Und Gaben und Fähigkeiten für Gott einsetzen. Alles, was wir tun, in erster Linie für Gott tun. Noch einmal, unsere Gemeindeziele, die können gerne auch unsere persönlichen Ziele werden. Und einer dieser Ziele ist, für mich als Christ, für uns als Gemeinde, Gott anzubieten, in eine Anbetungshaltung leben. Ich möchte noch beten und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und wünsche uns allen, dass wir in dieser Anbetungshaltung leben. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden und jede hier im Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du uns alle geschaffen hast, mit vielen Qualitäten und vielen Gaben ausgestattet. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass du uns frei machst von dem Druck, den vielleicht andere Menschen auf uns ausüben. Dass du uns frei machst von irgendwelcher Menschenfurcht und dass du uns mit deiner großen Freiheit erfüllst und mit deiner Liebe, Liebe zu dir und zu den anderen und dass wir mit allem, was wir denken, fühlen und tun, dich anbeten und dass wir versuchen, es bewusst zu tun, dass wir dich von ganzem Herzen lieben. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam und stehen dazu auf, das Lied Ich liebe